Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen. Mein Name ist Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder zuhört. Rudi, ich fange heute mal mit was Persönlichem an. Wie handhabst du eigentlich deine Vorratshaltung?
Ja, wie handhabe ich das? Jetzt zur Corona-Zeit habe ich mir schon was zugelegt. Also Konserven logischerweise mit ein paar Eintöpfen. Mhm. Die Nudeln liegen in der untersten Schublade, die passenden Soßen dazu. Also im Ernstfall habe ich ein bisschen was zu Hause. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt ja streng genommen einen 10-Tages-Vorrat an Lebensmitteln.
Ja, und wir haben ja in der Corona-Pandemie gesehen, dass man zeitweise nicht mehr alles bekommen hat. Es ist also durchaus sinnvoll, ein wenig Vorrat zu haben. Unser heutiger Fall zeigt aber, dass eine eher zu sorgfältige Vorratshaltung auch mit großer Zukunftsangst zusammenhängen kann.
Ja, und da waren dann irgendwann nicht mehr nur Dosenkonserven, sondern auch jede Menge Geld im Spiel. Wir sprechen heute über den Mord an einer 46 Jahre alten Frau, die 2011 in einer Gemeinde des Odenwaldes in Baden-Württemberg getötet wurde. Bei uns im Studio sitzt heute der erste Kriminalhauptkommissar Heiko Gieser vom Polizeipräsidium Heilbronn, damals sogenannter Hauptsachbearbeiter in diesem Fall. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Frau Neumeier, hallo Herr Zerner, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie hier sind.
Herr Gieser, es gibt ja so Momente im Leben, da weiß man ganz genau, wo man zu einem bestimmten Ereignis gewesen ist. Das war, als Sie in den ersten Einsatz zu diesem Fall gerufen wurden, auch so. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Und zwar war das Heiligabend, also am 24. Dezember. Ich war dem Abend noch mit meiner Familie und den Kindern in der Christmesse und wir sind dann abends nach Hause gegangen und haben gemeinsam das Abendessen eingenommen, als mich dann der Anruf von meiner Dienststelle ereilte, dass ich doch zur Dienststelle kommen möge. Man hätte eine Leiche gefunden und es sieht alles nach einem Tötungsdelikt aus.
Keine schöne Nachricht zu Weihnachten und ich kann mir vorstellen, dass es da bei Ihnen, aber auch bei Ihrer Familie lange Gesichter gab. Dann schauen wir uns mal an, was damals genau passiert ist und gehen dafür zurück in den Dezember 2011 an den Tag vor Heiligabend.
Der 23. Dezember 2011 ist ein Freitag. Es ist der letzte Tag vor den Weihnachtsferien. Kerstin Liebig, ihren Namen haben wir aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen geändert, ist 46 Jahre alt und gelernte Maler- und Lackierermeisterin. Vor einigen Jahren hat sie zur Berufserzieherin umgeschult und arbeitet seit rund 2 Jahren im Berufsbildungswerk. Dort unterrichtet sie sozial auffällige Jugendliche, denen auch ohne Berufsabschluss der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden soll.
Kerstin Liebig wohnt nicht weit von ihrer Arbeitsstelle in Moosbach entfernt. Sie mietet ein Blockhaus. Das befindet sich abgelegen am Waldrand in einer Ferienhaussiedlung. Nur ein Teil der Holzhäuser dort ist ganzjährig bewohnt.
Privat interessiert sich Kerstin Liebig für Naturheilkunde. Sie ist alleinstehend und hat keinen festen Partner. Kerstin Liebig ist extra für den Job in den Neckar-Odenwald-Kreis gezogen. Ursprünglich kommt sie aus einer rund 200 Kilometer entfernten größeren Stadt in Baden-Württemberg. Viele soziale Kontakte hat sie in ihrer neuen Heimat nicht. Ihre beste Freundin ist eine Arbeitskollegin.
Der 23. Dezember ist ein vorweihnachtlich ruhiger Tag im Berufsbildungswerk. Gegen 12 Uhr Mittag dürfen die Auszubildenden in die Ferien. Kerstin Liebig ist noch mit dem Aufräumen beschäftigt. Am nächsten Tag will sie für Heiligabend zu ihren Eltern fahren. Nach Weihnachten möchte sie mit ihrer Freundin und Kollegin für einen Kurzurlaub in die Schweiz reisen. So hat Aktenzeichen XY ungelöst die Situation im Berufsbildungswerk nachgestellt.
Rufst du mich dann an, wenn du von deinen Eltern wieder zurück bist?
Mhm.
Damit die noch packen können?
Genau, wie besprochen. Aber sag mal, wolltest du nicht irgendein Geschenk abholen?
Oh Gott. Oh Mist, der Laden macht um 12:30 dicht.
Na dann los, ich wurstel hier noch ein bisschen rum.
Echt? Ist das okay für dich?
Ja.
Ja? Okay.
Hau ab.
Gut.
Kerstin Liebig bleibt noch bis etwa 14.30 Uhr an ihrer Arbeitsstelle. Etwas später, gegen 15.15 Uhr, trifft sie in der Fußgängerzone von Moosbach auf 2 ehemalige Auszubildende. Es gibt ein kurzes Hallo, zu einem längeren Gespräch kommt es aber nicht. Es ist das letzte Mal, dass Kerstin Liebig lebend gesehen wird.
Die Nachbarin in der Blockhaussiedlung hat an diesem Tag ein Paket für Kerstin Liebig angenommen und achtet deswegen genau darauf, ob ihr Auto am Haus steht, als sie um 16 Uhr die Siedlung verlässt. Doch sie scheint noch unterwegs zu sein. Auch als die Nachbarin eine Stunde später wieder zurückkommt, ist von der 46-Jährigen und ihrem Wagen nichts zu sehen.
Am nächsten Tag erscheint Kerstin Liebig nicht wie verabredet mittags zum Weihnachtsessen bei ihren Eltern. Ihr Handy ist ausgeschaltet. Ihr Vater macht sich Sorgen. Er telefoniert mehrere Krankenhäuser in der Nähe der Autobahn ab. Nachdem er dort keine Auskunft bekommt, ruft er bei der Polizeidienststelle Moosbach an.
Am späten Nachmittag fährt ein Streifenwagen zu Kerstin Liebigs Blockhaus. Es brennt Licht. Doch als die Polizisten klingeln und klopfen, reagiert niemand. Die Beamten gehen ums Haus herum, stellen aber nichts Besonderes fest. Erst als sie wieder auf der Vorderseite sind, bemerken sie, dass die Eingangstür nicht abgesperrt ist. Als sie das Blockhaus betreten, finden sie die am Boden liegende Frau tot auf. Überall ist Blut. Sofort ist klar, hier ist etwas Furchtbares geschehen.
Herr Gieser, der Anblick, der sich der Streifenwagenbesatzung da geboten hat, war wohl ziemlich grauenhaft. Da war unglaublich viel Gewalt im Spiel.
Ja, das kann man wohl sagen. Die Gerichtsmedizin hat ja später auch festgestellt, dass auf das Opfer mindestens 15 Mal mit einem schweren Eisengegenstand von hinten auf den Kopf eingeschlagen wurde. Der Schädel war dadurch so deformiert, dass von einer Hälfte vom Schädeldach gar nichts mehr da war. Der Täter hat sich quasi in einen Blutrausch hineingesteigert. Das ging über das Ziel der Tötung hinaus.
Also haben dabei, so hatten Sie es ja auch gleich vermutet, große Emotionen eine Rolle gespielt?
Ja, das spricht absolut gegen einen Zufallstäter. Das wäre zum Beispiel der Fall gewesen, wenn ein Einbrecher in das Ferienhaus eingebrochen wäre und ja, es dort praktisch überrascht wurde und er sie dann im Affekt erschlagen hätte. Für uns war schnell klar, dass da bei viel Gewalt und dem, was wir das feststellen mussten, eine Beziehung zwischen Täter und Opfer bestanden haben sollte. Es war auch die Vermutung, ob vielleicht gegebenenfalls ein Sexualdelikt vorangegangen war. Aber das konnten wir definitiv ausschließen. Einerseits von der Auffindesituation und auch die Untersuchung der Rechtsmedizin hat diesbezüglich gar nichts ergeben.
Ja, in diesem Teil der Geschichte, da stelle ich mir die Frage, wer macht sowas? Also wer hätte ein Motiv? Und sehr wahrscheinlich gab es ja irgendeine Art von Vorbeziehung zwischen dem Opfer und dem Täter. Welche Erkenntnisse lieferte Ihnen denn dann die Spurensicherung dazu?
Ja, zuerst muss man mal grundsätzlich sagen, dass die Arbeit der Spurensicherung eine Geschichte ist, die recht lang geht, also langwierig war. Die ging auch mehrere Wochen in dem Fall. Man muss sich vorstellen, die arbeiten sehr akribisch. Nicht nur, dass sie Täterspuren suchen, sondern auch die Situationsspuren müssen dementsprechend dokumentiert werden, dass wir dann später auch unsere Schlüsse daraus ziehen können. Also es gab am Tatort, ja, das haben Sie ja schon gesagt, jede Menge Blut. Das bedeutet, die Kollegen haben jegliche Blutspritzer einzeln dokumentiert, sodass man später auch über ein Gutachten entsprechende Rückschlüsse haben durften. Also durch das Gutachten hatten wir dann Aussagen darüber, wie das Opfer beim ersten Schlag sich wo befunden hat, wie viele Schläge das sie auf den Kopf bekommen hatte. Zudem hatten wir am Kopf der Leiche noch zwei Kegeldruckfedern gefunden aus Metall. Die konnten wir zunächst nicht gleich zuordnen, waren uns aber eigentlich sicher, dass sie von der Tatwaffe stammen mussten. Die hatten sich im Haar des Opfers verfangen. Außerdem fehlte bei ihr die Handtasche, das Handy und das Auto wurde auch mitgenommen. Wir gingen davon aus, dass er es zur Vernichtung von Spuren einfach mitgenommen hatte.
Mhm. Wer übrigens nicht weiß, was Kegeldruckfedern sind oder wie die aussehen, man kann die sich so ungefähr vorstellen wie die Federn, die vorne in Kugelschreibern sind. Konnten Sie denn am Tatort trotzdem noch Hinweise sicherstellen, die auf den Täter hindeuten, auch wenn er Spuren verwischen wollte?
Ja, im Eingangsbereich konnten wir auf dem Fußabtreter ein Toilettenpapier feststellen. Darin befand sich nicht nur das Opferblut, sondern wir konnten darin auch eine DNA-Mischspur einer unbekannten männlichen Person feststellen. Es gab dann auch die spätere Laboruntersuchung. Ich muss vielleicht noch kurz dazu erwähnen, dass wir das Problem hatten, dass durch den eingesetzten Notarzt, der gleich zu Beginn gerufen wurde und die Ersthelfer, der Leichnam stark lagerverändert wurde. Es wurden auch die Kleidungsstücke aufgeschnitten, aber wir hatten trotzdem die Chance, an einem Hosenbein noch eine Reinspur zu finden vom Täter. Das heißt, die passte dann wiederum zu dieser Mischspur zusammen und daher waren wir uns eigentlich klar, dass wir jetzt eine DNA-Spur haben, die zum Täter führen müsste.
Immerhin eine DNA, die vielleicht dem Täter gehörte. Dazu kommen wir später noch. Aber jetzt gab es da viele offene Fragen. Wie sah es mit dem Umfeld von Kerstin Liebig aus? Hatte dort jemand etwas mitbekommen? Konnten zum Beispiel die Nachbarn irgendetwas dazu beitragen?
Die Nachbarn konnten uns gar nichts sagen. Die Rechtsmedizin hat uns später mitgeteilt, dass Frau Liebig schon am 23. ermordet wurde. Und man muss grundsätzlich sagen, dass ja diese Ferienhaussiedlung sehr abgelegen liegt. Und es ist eine Ferienhaussiedlung, das heißt auch nicht ständig von allen bewohnt. Und es war die Weihnachtszeit, das heißt viele waren schon in entsprechenden Urlaubsvorbereitungen oder auch schon bei den Familien. Die Kerstin Liebig hatte kein wirklich enges Umfeld im Neckar-Odenwald-Kreis. Sie kam ja eigentlich von weiters weg, war ja berufsbedingt hier bei uns und hatte auch ihren großen Freundes- und Bezugspersonenkreis alles in der alten Heimat. Sie hatte keinen persönlichen Partner, also war weder verheiratet, noch stand sie in irgendeiner Beziehung, hatte in Online-Dating-Plattformen entsprechend inseriert, hatte da vermutlich auch Kontakte, aber das konnten wir leider bis zum Schluss nicht mehr richtig nachvollziehen, was es da noch gab. Es gab dann aber noch die Arbeitsstelle. Das heißt, einerseits die jungen Auszubildenden, die Arbeitskollegin und die Personen drumherum. Und eine Dame, also eine Arbeitskollegin, mit der hatte sie relativ engen Kontakt, eine freundschaftliche Beziehung. Und das möchte ich einfach so sagen, ist bestimmt auch die engste Bezugsperson von Kerstin Liebig in Mosbach gewesen.
Wir haben in Vorbereitung zu dieser Folge mit der Arbeitskollegin und Freundin von Kerstin Liebig gesprochen. Wir nennen sie Luise Haller. Sie heißt eigentlich anders, sie möchte aber nicht mit ihrem echten Namen auftreten. Wir wollten von Luise Haller wissen, welche Erinnerungen sie an Kerstin Liebig hat, als Freundin und als Kollegin. Und auch, wie ihr Umgang mit den Jugendlichen war.
Ah, sie war hart, aber herzlich. Das ist so die richtige Umschreibung. Sie hat die Dinge, die sie von ihnen verlangt hat, hat sie auch gefordert. Und das vehement. Sie war aber auch sehr herzlich und hat die Jugendliche unterstützt, wenn sie irgendwelche Probleme gehabt haben oder Ärger gehabt haben. Sie hat mit ihnen dann geredet, warum, wieso, weshalb und wie ist es dazu gekommen, hat ihnen aber auch dann einen Lösungsweg angeboten, wie sie aus bestimmten Dingen wieder rauskommen. Und präsent, also muss man wirklich sagen, sie war eine präsente Persönlichkeit. Manche Menschen, die betreten den Raum und sind und füllen den aus. Die sind dann da, ohne dass sie ein Wort reden oder großartige Gesten machen. Und sie war so ein Mensch. Sie hat einfach diese Ausstrahlung.
Herr Gieser, würden Sie diese Beschreibung von Luise Haller bestätigen? Also welchen Eindruck haben Sie in Ihren Ermittlungen von Kerstin Liebig bekommen?
Ich habe sie ja nie persönlich kennengelernt, sondern mir mein Bild durch meine Ermittlungen, unter anderem die PC-Auswertung, auch vom Mobiltelefon, die Daten, da hatte ich meinen Eindruck davon gewinnen können. Sie war auf jeden Fall eine Person, die sich durchsetzen konnte. Wenn sie was wollte, war sie konsequent. Wenn zum Beispiel Auszubildende nicht in der Spur liefen, haben sie sie auch zu Strafarbeiten verdonnert, wie Putzarbeiten oder im Ernstfall, wie zuletzt auch von der betrieblichen Weihnachtsfeier einfach ausgeschlossen. Andere hingegen haben sie also jemanden beschrieben, der sich für jeden und für alles einsetzt.
Wollen wir mal über die andere Seite sprechen. Da gab es Ihren Ermittlungen ja zufolge große Ängste bei ihr.
Ja, die hatte sie ganz bestimmt. Sie hatte ein extremes Sicherheitsbedürfnis. Sie hatte zum Beispiel Lampen bei ihr in der Wohnung über der Zeitschaltuhr gesteuert, damit auch das Licht angeht, wenn sie nicht da war. Das ist zwar nichts alleine gesehen Ungewöhnliches, aber wir hatten auch festgestellt, dass sie insbesondere über das Internet in Kreise Kontakte hatte, die ein echtes Horrorszenario vorausgesagt haben. Da ging es um den kompletten Zusammenbruch unseres Finanzsystems, insbesondere die Hyperinflation, also dass unser Geld nichts mehr wert ist und dass der Euro bald kaputt geht, dass man alles in Gold und Silber anlegen sollte. Und wenn man noch Geld hat, muss man es dementsprechend verstecken, damit man nicht bestohlen oder beraubt werden kann, zum Beispiel im Garten vergraben oder Ähnliches. Und so haben sie dann unter anderem auch darauf hingewirkt, dass jeder zum Selbstversorger wird. So musste man zum Beispiel sein eigenes Trinkwasser aufbereiten können oder für den Stromausfall gewappnet sein, dass jeder sein Notstromaggregat zu Hause hat. Die Kreise haben damit auch noch ihr Geld verdient, indem sie diese Angst geschürt haben, indem sie die Geräte auch noch im Internet überteuert verkauft haben.
Also jetzt kommen wir langsam auf das Thema Geld zu sprechen, das wir zu Beginn der Folge schon erwähnt haben. Denn Geld spielte bei Kerstin Liebigs Ängsten und dem großen Bedürfnis nach Sicherheit eine große Rolle. Wir haben auch Luise Haller gefragt, wie sie die Sorgen ihrer Freundin wahrgenommen hat.
So das letzte halbe, dreiviertel Jahr hat sich das alles verstärkt, dass sie ja gedacht hat, Deutschland geht unter, Europa geht unter und wir können hier nichts mehr einkaufen, das Geld ist nichts mehr wert. Ich weiß nicht, wo sie sich informiert hat. Ich habe irgendwann zu ihr gesagt, du wirst einer Gehirnwäsche unterzogen. Also wir haben so miteinander reden können. Dann sagt sie, doch, das ist so und das kommt so. Du musst dich eindecken mit Lebensmittel, mit Benzin. Ich weiß nicht, wer sie da eingewickelt hat, keine Ahnung. Und was sie sich gekauft hat, war so ein Generator, wo Benzin betrieben wird. Dosen, ein Haufen Dosen, wo man dann aufmachen kann. Was sie auch gekauft hat, war eine Armbrust, damit sie das alles verteidigen kann. Sie war auch dann auch von dem Trip gar nicht mehr wegzukriegen.
Ob nun eingebildet oder nicht, Kerstin Liebig hatte auf jeden Fall Angst um ihr Geld, um ihre Existenz. Und das, obwohl sie gar nicht unvermögend war, Herr Gieser, oder?
Ja, Anfang Dezember hatte sie noch ein Mietshaus ihrer Eltern verkauft. Das befand sich quasi dort in ihrer Heimat. Hat sie vom Vater auch vor kurzem erst überschrieben bekommen. Also das heißt, sie hatte dementsprechend das Geld. Sie war auch 2 Tage vor dem Mord noch bei der Bank hier in Mosbach, hat dort 35.000 Euro in bar und 5.000 Schweizer Franken abgehoben. Mit dem Geld wollte sie eigentlich nach Weihnachten in die Schweiz fahren, um es dort mit oder für Gold und Silber anzulegen.
Also hier haben wir jetzt den Grund, warum sie den Kurzurlaub in die Schweiz kurz nach den Feiertagen geplant hatte. Und den hatte sie ja nicht allein geplant, mitfahren sollte die Freundin Luise Haller. Und auch über den Schweiz-Trip haben wir natürlich mit ihr gesprochen.
Ich habe auch zum damaligen Zeit noch Geld gehabt und habe gesagt, du, weißt du was, da mache ich mit, ich fahre mit dir mit. Wir haben jeder einen Geldbetrag gehabt und sie hat mich damals auch gefragt, Mensch, sag mal, und sie hat es ja schon eine Zeit lang vorher von der Bank geholt gehabt, wo kann ich sowas verstecken, wollt sie wissen. Dann habe ich gesagt, du, also ich würde es nicht in den Gefrierschrank tun, ich würde nicht das unter eine Schublade kleben und auch nicht hinter Sofa oder sonst wo. Irgendwo, wo kein Mensch denkt, dass da irgendwas sein könnte. Also ich habe es nicht gewusst, wo es ist, das Geld.
Luise Haller sagt, ihr seien die Ängste ihrer Freundin zu weit gegangen. Ein Stück weit hatte Kerstin Liebig ihr Umfeld damit aber offenbar doch beeinflusst. Herr Gieser, zu der Fahrt in die Schweiz kam es ja nicht mehr. Haben Sie denn das Geld in dem Blockhaus gefunden und um wie viel ging es denn da überhaupt?
Durch die Geldabhebung wussten wir ja, dass es 40.000 Euro in bar waren, die sie eigentlich hätte zu Hause haben müssen. Wir haben aber intensiv danach gesucht und sie im ersten Anlauf auch nicht gefunden. Später kamen dann auch noch Geldspürhunde zum Einsatz. Jedoch hatten wir das Problem, wie ich anfänglich schon erwähnt hatte, dass die Kriminaltechnik relativ lange brauchte und der Tatort sozusagen auch lange nicht freigegeben war. Die Hunde waren auch nicht erfolgreich, das heißt, wir hatten auch zu diesem Zeitpunkt das Geld noch nicht. Erst als wir dann Raum für Raum vollständig leergeräumt hatten, konnten wir tatsächlich das Bargeld im vollen Umfang auch finden. Und es war wirklich sehr gut versteckt. Ich kann mich noch ganz gut an eine Sauerkrautdose mit doppeltem Boden erinnern, wo ein Teil des Geldes drin war.
Und hätte es damit nicht doch ein eiskalt geplanter Raubmord gewesen sein können? Also der Täter hat das Geld nur nicht gefunden, beziehungsweise sie hat nicht verraten wollen, wo sie das Geld versteckt hatte. Und deshalb ist vielleicht alles so eskaliert?
Nachdem wir das Geld gefunden hatten, war das wieder eine Option. Aber das Haus wurde eben nicht vom Täter durchsucht, deswegen auch nicht so schlüssig gewesen. Es waren einfach sehr viele Aspekte in dem Fall, die sich im Rahmen der Ermittlungen immer wieder änderten. Wir hatten uns da auch manchmal verzettelt, weil wir uns auf alle Spuren gesamt gesehen keinen Reim machen konnten.
Wie sah es denn mit der Suche nach dem Handy von Kerstin Liebig aus? Haben Sie das gefunden?
Das Handy selbst haben wir nie gefunden, aber wir konnten mit dem richterlichen Beschluss zumindest mal die Handydaten erheben oder von den Providern bekommen. Da haben wir dann ganz deutlich gesehen, wo sie mit ihrem Handy am 23.12. noch zuletzt in welchem Funkmasten eingebucht war. Aber auch das warf wieder Fragen bei uns auf, denn es gab eine Funkmast-Einbuchung, die passte einfach nicht. Die war nicht auf der üblichen Fahrtstrecke von der Arbeitsstelle nach Hause, die sie eigentlich hätte fahren müssen, sondern die war abseits der Strecke. Jetzt war die Frage, wie ist diese Einbuchung entstanden? Hat sie einen Umweg genommen? War sie dort bei irgendjemand? Hat jemand aufgesucht oder sogar jemanden aufgenommen und mit nach Hause genommen? Das war echt schwierig.
Das heißt, sie ist ja tatsächlich nach Hause gefahren, aber als sie am Tatort ankamen, war der Wagen ja weg.
Genau, Kerstin Liebig hatte ja einen Kleinwagen, nachdem wir gefahndet haben. 3 Tage nach der Tat wurde das Auto dann auf einem großen Parkplatz in der Mosbacher Innenstadt aufgefunden. Der heißt Bleichwiese. Der befindet sich auch direkt neben der S-Bahn-Haltestelle. Es war zwar nicht klar, wann das Auto dort genau abgestellt wurde. Wir gingen aber davon aus, dass der Täter auf jeden Fall mit dem Auto zurück nach Mosbach gefahren ist. Jedoch hatten wir glaubhafte Zeugenaussagen, die angaben, das Fahrzeug direkt nach der Tat unmittelbar an der Arbeitsstelle vom Opfer abgestellt gesehen zu haben. Das würde für uns bedeuten, dass es ein Umstellen gab vom Täter von dem Fahrzeug. Nachdem wir das Auto hatten, haben wir natürlich wiederum nach Spuren gesucht, aber nichts gefunden. Wir gingen davon aus, dass das Fahrzeug vom Täter gereinigt wurde.
Sie hatten aber die DNA-Spuren vom Tatort und haben damit natürlich erstmal das Umfeld genauer unter die Lupe genommen und hier um freiwillige Speichelproben gebeten. Also das betraf die Familie und auch das Berufsumfeld. Wie waren da die Reaktionen?
Es gab eine ganze Reihe von Personen, die eine Speichelprobe verweigerten. Sie können in Deutschland ja nicht einfach so Speichelproben anordnen. Das heißt, wir hatten einen richterlichen Beschluss für eine DNA-Reihenuntersuchung. Also dann, wenn man ganz viele Speichelproben entnehmen möchte. Und trotz dieses Beschlusses ist es so, dass der Einzelne nach wie vor verweigern kann. Wir haben dann logischerweise die Verweigerer nach Alibis gefragt und diese entsprechend auch überprüft. Und es ergaben sich zunächst für uns keine Unstimmigkeiten. Unsere Mordkommission hatte zwischenzeitlich über 35 Beamte. Wir haben wirklich alles in Bewegung gesetzt. Wir haben auch Männer um freiwillige Speichelproben gebeten, die zum ungefähr gleichen Zeitpunkt wie Kerstin Liebig entlang der Strecke von Mosbach und den betreffenden Orten in Mobilfunkmasten eingewählt waren. Leider gab es auch da keine Übereinstimmungen.
Dann lassen Sie uns doch nochmal zu der Theorie von einem missglückten Raubmord zurückgehen, bei dem das Geld aber nicht gefunden wurde. Dafür kamen ja nur Personen in Frage, die von dem vielen Bargeld im Haus wussten. Und damit war dann auch Luise Haller verdächtig, oder?
Ja, genau. Wir haben ja schon gesagt, dass Kerstin Liebig Angst hatte, bestohlen zu werden. Deswegen wusste kaum jemand von dem Geld. Aber Frau Haller wusste davon und die beiden hatten ja geplant, in die Schweiz zu fahren, um dort das Geld anzulegen. Ja, natürlich haben wir nach einer männlichen Vergleichs-DNA gesucht, aber Frau Haller hätte ja auch den Mord mit irgendjemandem begehen können, also einem Komplizen oder sonst irgendjemand männlich aus ihrem Umfeld. Und das mussten wir entsprechend überprüfen.
Luise Haller wohnte rund 30 Autominuten von Mosbach entfernt. Da wir sie hier auch als Stimme in dieser Folge haben, ist es offensichtlich, weder sie noch ihr Mann hatten etwas mit dem Mord an Kerstin Liebig zu tun. Trotzdem war sie zwischenzeitlich verdächtig. Auch darüber haben wir mit ihr gesprochen.
Das war dann ganz eigenartig. Ich bin abgeholt worden und habe dann das erste Mal hinten reinsitzen müssen und dann gingen die Türschnapper zu. Dann habe ich gedacht, Ola, was ist jetzt los? Und dann bin ich ins Kommissariat gefahren worden nach Mosbach und dann bin ich als Tatverdächtige vernommen worden. Da habe ich dann gedacht, jetzt kommst du in den Knast und hast gar nichts gemacht. Ich habe auch sowas noch nie erlebt. Also für mich war das Horror. Wie in meinem schlechten Film. Ich bin da dort gesessen und gesagt, ja, Sie werden jetzt als Verdächtige vernommen, als Mordverdächtige vernommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss mich jemand zwicken und ich wache jetzt aus diesem Albtraum auf.
Luise Haller schildert hier eindrücklich, wie belastend es für sie war, für den Mord an ihrer Freundin verdächtig zu werden. Können Sie das nachvollziehen, Herr Gieser?
Klar kann ich das nachvollziehen. Wenn man nichts mit der Sache zu tun hat, sind solche Vernehmungen bei der Polizei mit Sicherheit sehr belastend. Nur bei solchen Fällen wie Mord, da wird von uns auch erwartet, dass wir alles tun, um den Fall aufzuklären und auch dem kleinsten Verdacht nachgehen und die Aussagen von Zeugen auch genau prüfen.
Wie schnell konnten Sie sie denn als Tatverdächtige ausschließen?
Wie schon festgestellt, suchten wir ja einen Mann als Täter. Nachdem ca. 14 Tage später das männliche Umfeld von ihr komplett abgeklärt war, das heißt Alibi und DNA überprüft wurden, wurde der Fall oder die Ermittlungen gegen sie auch eingestellt.
Nach monatelangen Ermittlungen standen sie ja dann aber doch ohne Ergebnisse da. Und am 6. Juni 2012 lief der Fall dann bei Aktenzeichen XY ungelöst, also fast ein halbes Jahr nach der Tat. Herr Gieser, Sie waren ja selbst damals in der Sendung und es ging unter anderem um die mögliche Tatwaffe, zu der Sie noch nichts Genaues wussten. Wir hören jetzt mal rein in das Gespräch zwischen Ihnen und Rudi.
Über die Tatwaffe war ja zunächst nichts bekannt, aber da haben Sie einiges herausgefunden und sind einen guten Schritt weitergekommen.
Ja, es gibt Hinweise darauf, dass sich in der Wohnung eine Eisenskulptur befunden haben soll, die bislang fehlt. Es ist so, dass diese Eisenskulptur, wir haben hier ein ähnliches Modell mitgebracht, die ist so beschaffen gewesen, dass als Schnabel ein Kopf einer Wasserpumpenzange verwendet wurde, als Körper wurde ein Hammerkopf und als Flügel kleine Kreissägenblätter verwendet. Die Statue war ca. 40 cm groß, hatte ungefähr ein Gewicht von 5 Kilogramm. Sollte der Täter dieses als Tatwerkzeug benutzt haben, hätte er vielleicht im Streit diese ergriffen und zugeschlagen, was für eine ungeplante Tat sprechen würde.
Herr Gieser, was hatte es denn mit dieser Eisenskulptur auf sich, die Sie da mit ins Studio gebracht hatten? Und stimmt es, dass Sie die selbst nachgebaut haben?
Ja, das stimmt. Wir hatten eben den Hinweis, dass diese Skulptur vorher im Haus sich befand, aber nach der Tat nicht mehr da war. Es gab eben auch noch die beiden Kegeldruckfedern, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, die im Schopf oder im Haar der Toten waren und die zur Tatwaffe gehörten. Anhand von Zeugenbeschreibungen und einer Phantombildzeichnung wussten wir dann, wie diese vogelartige Eisenskulptur aussehen sollte. Die Augen waren die beiden Federn. Und es klingt vielleicht etwas verrückt, aber wir haben alles versucht, um den Fall auch zu klären. Und es war auch für uns, auch für die Gerichtsmedizin wichtig, diesen Gegenstand einmal live zu sehen, um zu klären, ob die Verletzungen tatsächlich auch mit diesem Gegenstand hervorgerufen werden konnten. Aber ich kann vielleicht jetzt schon voraussagen oder vorwegnehmen, das war nicht die Tatwaffe.
Zu Ihrem letzten Punkt, den Sie gerade genannt haben, dazu kommen wir gleich noch. Vorher hören wir noch in einen weiteren Ausschnitt aus der Sendung damals rein. Und da sprechen Sie nämlich mit Rudi darüber, auf welche Hinweise Sie spekuliert haben.
In diesem Fall können wir, glaube ich, absolut nichts ausschließen. Und deswegen suchen Sie auch den Weg über XY zu irgendwelchen Menschen noch zu kommen, die Kontakte hatte. Wen sprechen Sie da an?
Ja, im Prinzip geht es uns darum, Internetkontakte oder flüchtige Begegnungen oder auch Beziehungen über ehemalige Wohnadressen. Alles wäre für uns wichtig. Für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, wurde von der Staatsanwaltschaft, aber auch von privater Seite eine Belohnung von insgesamt 25.000 Euro ausgelobt. Ich möchte abschließend noch darauf hinweisen, dass unter bestimmten Voraussetzungen Hinweise auch vertraulich behandelt werden können.
Eine Belohnung von 25.000 Euro. Herr Gieser, wie kam es eigentlich zu dieser hohen Summe?
Nun, 4.000 Euro waren damals von der Staatsanwaltschaft ausgelobt. Der Rest kam alles von privater Seite.
Nach der Sendung gab es weitere Hinweise. Eine Person wurde kurz tatverdächtig, weil sie die noch immer verschwundene Handtasche des Opfers zum Verschenken angeboten haben soll. Das hat sich aber nicht bestätigt und auch alle anderen Hinweise lieferten keine ermittlungsrelevanten Erkenntnisse.
Inzwischen ist ja schon mehr als ein halbes Jahr seit dem Mord vergangen und auch im Ausbildungswerk, in dem Kerstin Liebig gearbeitet hat, machen sich Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen weiterhin Gedanken, wer der Täter sein könnte. Für Luise Haller war die Ungewissheit besonders belastend.
Das war eine sehr schlimme Zeit, weil jeder hat jeden verdächtigt, keiner hat dem anderen mehr getraut, auch mir nicht. Weil ich hätte es ja auch sein können. Jeder von uns hätte das sein können. Jeder Arbeitskollege hätte das sein können. Das ist wie wenn die Luft brennt. Keiner hat mit dem anderen mehr irgendwo alleine sein wollen. Wir haben immer geguckt, dass mehrere zusammen sind. Das hat man ganz automatisch gemacht. Und dann waren ja auch zwei junge Männer ziemlich im Verdacht. Die sind ja bei uns abgeholt worden im Ausbildungsgebäude. Die haben die anderen Auszubildenden, die haben das mitgekriegt. Jeder hat dann gefragt, ja, waren die das? Waren sie es wirklich? Trauen wir das denen zu? Haben mich angesprochen, was glauben Sie? Also es war Katastrophe.
Man kann, glaube ich, gut nachvollziehen, dass in dieser Zeit eine Ausbildungseinrichtung, ja eine ganze Region in Unruhe ist. Immerhin läuft nach Monaten immer noch ein Mörder frei herum. Der erste Kriminalhauptkommissar Heiko Gieser und sein Team drehen noch einmal alles auf links.
Eine Gruppe bekommt den Auftrag, sich die Alibis der sogenannten Verweigerer nochmal vorzunehmen. Also derjenigen, die keine freiwillige Speichelprobe zum DNA-Abgleich abgeben wollten. Einer dieser Verweigerer ist Timo L. So nennen wir ihn für diese Folge.
Timo L. ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt. Von November 2010 bis Juli 2011 hat er einen 9-monatigen Zivildienst in dem Berufsbildungswerk geleistet, in dem auch Kerstin Liebig gearbeitet hat. Daher kannten sich die beiden. Während dieser Zeit war Timo L. sozusagen ein Kollege von Kerstin Liebig und hat die Auszubildenden mitbetreut.
Als Person aus dem unmittelbaren beruflichen Umfeld hatten die Ermittler Timo L. schon ganz zu Beginn der Ermittlungen befragt. Inzwischen hat er eine Lehre als Kfz-Mechatroniker angefangen. Eine Speichelprobe im Mordfall Kerstin Liebig wollte er nicht abgeben. Am 23. Dezember sei er tagsüber bei einem Kumpel und dann noch ein bisschen hier und dort unterwegs gewesen. Später sei er nach Hause gefahren, hätte geduscht und sei dann zu seiner damaligen Freundin gefahren, weil deren Mutter Geburtstag gefeiert habe.
Dieses Alibi hatten die Ermittler so weit wie möglich überprüft. Timo L.'s Mutter gab an, dass ihr Sohn am Vormittag zu Hause gewesen sei. Laut der Familie seiner Freundin war er am Abend auf besagtem Geburtstag. Für den Nachmittag, also den angenommenen Tatzeitpunkt, hatte Timo L. jedoch kein konkretes Alibi vorzuweisen.
Er sei eben unterwegs gewesen. Für die Polizei ist eine solche Aussage nicht per se verdächtig. Klar kann ein Anfang 20-Jähriger an einem Freitagnachmittag auch einfach mal allein unterwegs sein. Dadurch, dass das Team zu diesem Zeitpunkt keine anderen Anhaltspunkte als die Verweigerer hatte, werden weitere Anträge zur Abfrage von Mobilfunkdaten genehmigt. Die Ermittlerinnen und Ermittler sollen die Ortsangaben der sogenannten Verweigerer bei ihren Alibis mit den Daten der Provider vergleichen.
Bei Timo L. fällt auf, dass die Funkmasten, in denen er am Tattag eingewählt war, nicht zu der Route passen, die er angegeben hatte. Die Bewegungen seines Handys decken sich also nicht mit seinen Aussagen, wo er wann gewesen sei. Außerdem macht nun auch noch die Mutter widersprüchliche Aussagen, wo sich ihr Sohn aufgehalten haben will.
Die Ermittlerinnen und Ermittler wollen nun eine Speichelprobe erzwingen und beantragen einen Entnahmebeschluss über die Staatsanwaltschaft Mosbach. Dem Antrag wird stattgegeben. Zum ersten Entnahmetermin erscheint Timo L. nicht. Die Polizei setzt also für Oktober einen zweiten Termin an. Zu diesem erscheint Timo L. dann und gibt eine Speichelprobe ab.
Das Ergebnis der Laboruntersuchung kommt kurz darauf am 15. Oktober, einem Montag. Die DNA von Timo L.'s Speichelprobe stimmt mit der DNA am Tatort überein. Die Polizisten nehmen Timo L. noch am selben Abend gegen 21.15 Uhr fest. Herr Giese, als der Anruf dazu kam, war das wieder mal ein solcher Moment, an den Sie sich besonders gut erinnern?
Ja, tatsächlich war genau das meine erste freie Woche nach über einem halben Jahr Ermittlungsarbeit und zig Überstunden. Ich war mit meiner Frau in einem Hotel im Wellnessurlaub, als mich dann mein Chef angerufen hatte und mir sagte, wir haben ihn.
Ihre Frau wird begeistert gewesen sein. Ich nehme mal an, Sie wollten sofort nach Hause fahren, oder?
Ja, natürlich. Ich habe den Urlaub sofort abgebrochen. Meine Kollegen haben mir gesagt, sie warten auf mich. Sie erwarten mich für die Festnahme. Ich bin dann, wie gesagt, mit überhöhter Geschwindigkeit nach Hause gefahren. Meine Frau hatte sich am Sitz festgekrallt. Und ja, Sie müssen einfach verstehen, dass nach so langer Ermittlungsarbeit ein Hauptsachbearbeiter natürlich bei dem Ergebnis auch dabei sein möchte.
Sie hatten also Ihren mutmaßlichen Täter gefunden. Bevor wir gleich die Frage nach dem Warum beantworten, wollen wir einmal reinhören, wie Luise Haller auf die Nachricht reagiert hat. Schließlich war Timo L. als Zivi auch ihr Kollege im Berufsbildungswerk.
Mich hat jemand vom Berufsbildungswerk angerufen und hat gesagt, du, gestern Abend ist derjenige festgenommen worden, der die Sabine umgebracht hat. Und ich habe dann gefragt, wer es war und bin vom Glauben abgefallen. Ich war sprachlos. Ja, weil es war ein ganz toller, junger Mann, der uns unterstützt hat, der sich um keine Arbeit zu schade war, der gesehen hat, wo man was machen muss, wo was zu reparieren ist, was zu besorgen ist. Also vorbildlich. Und er hat von uns zum Abschied einen vergoldeten Schraubenzieher geschenkt bekommen, einfach weil er so fleißig war. Der war bei uns wirklich sehr geachtet, von uns beide.
Herr Gieser, Sie haben Timo L. unter ganz anderen Vorzeichen kennengelernt. Wie würden Sie den jungen Mann charakterisieren?
Als eine Person mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite, nämlich nach außen, war er Schwiegermutters Liebling. Vielen ging es wie Luise Haller. Die waren total geschockt und konnten gar nicht glauben, dass er es tatsächlich gemacht haben soll. Aber eben, weil sie sein zweites Gesicht nicht kannten.
Wie sah dieses zweite Gesicht denn aus?
Timo L. hatte einfach mit vielen Menschen ein doppeltes Spiel gespielt. Ich habe diese zwei Gesichter auch nur kennengelernt, weil ich seinen Rechner und sein Handy ausgewertet habe und auch die Erkenntnisse aus der Hausdurchsuchung kannte. Er hatte mehreren Frauen gleichzeitig vorgespielt, dass er in einer festen Beziehung mit ihnen wäre. Er hatte auch sexuelle Kontakte mit Männern und das alles hat er gut behütet von seinem Umfeld verborgen. Wie ein doppeltes Leben, also quasi ein zweites Gesicht.
Mhm. Wann fand denn die erste Vernehmung statt und wie hat Timo L. da auf die Vorwürfe überhaupt reagiert?
Seine erste Videovernehmung fand noch in der Nacht, direkt nach der Festnahme, gegen 23 Uhr statt. Die Vernehmung lief sehr zäh. Anfänglich leugnete er komplett alles. Erst nachdem ich dann entsprechende Vorhalte machte mit der DNA-Erkenntnissen, hat er dann zugegeben, Kerstin Liebig erschlagen zu haben. Er hat aber damals eine aberwitzige Story dahergebracht, dass er von ihr sexuell bedrängt worden wäre am Tatort und dass er sich nicht anders zu helfen wusste, als sich zu wehren und um sich zu schlagen. Und dabei habe er sie getötet.
Wir sprechen gleich ja noch darüber, was er Ihnen da erzählt hat. Aber zunächst mal die Frage, womit will er die Tat denn begangen haben? Also was war die Tatwaffe?
Timo L. hat mit einem 40 cm langen Drehmomentschlüssel zugeschlagen. Daher kamen auch die Kegeldruckfedern am Kopf der Toten, da er so heftig zugeschlagen hat, dass sich dieser in seine Kleinteile zerlegte. Das Werkzeug will er nach eigenen Angaben zufällig dabei gehabt haben, weil er das am selben Tag kaufte. Beim Umsichtschlagen hätte er das Opfer am Kopf getroffen und dabei sei sie dann gestorben.
Kein sehr glaubhaftes Szenario, wenn man sich den Tatort und auch das Obduktionsergebnis nochmal in Erinnerung ruft, oder?
Nein, die Geschichte konnte gleich aus mehreren Gründen gar nicht stimmen. Den Drehmomentschlüssel hatte Timo L. nicht an diesem Tag, sondern schon vor Wochen gekauft. Offenbar hatte er ihn ganz bewusst dabei. Und die Analyse der Schädelbrüche und der Blutspritzer am Tatort, die zeigten ganz klar, dass sie, also das heißt das Opfer, mit dem Rücken zu Timo L. stand und den Oberkörper nach vorne gebeugt hatte, als der erste Schlag kam. Überhaupt gingen alle Schläge auf den Hinterkopf. Es kann kein Kampf zwischen den beiden gegeben haben. Das ergaben auch die auffallenden Situationen von Tatort und Opfer. Später ist Timo L. von der Geschichte auch abgerückt. Er hat dann stattdessen behauptet, sie sei schon vorher sexuell übergriffig gewesen und das nicht nur ihm gegenüber, sondern auch anderen Männern. Und das sei ein absolutes Unding, dass sich so jemand verhält. Und deswegen hat er einen günstigen Moment abgewartet, um sie entsprechend zu töten, um quasi die Menschheit vor ihr zu erlösen.
Haben Sie zu dieser Behauptung irgendwas rausfinden können?
Nein, nichts, was diese Vorwürfe bestätigt hätte. Weder wir bei der Polizei noch später das Gericht haben diese Geschichte für glaubhaft gehalten. Niemand hat sich über sie je deswegen beschwert, auch nicht im Nachgang, nachdem die Vorwürfe auf dem Tisch lagen. Es gab keinen Hinweis, dass sie sich jemals an jüngere Männer, geschweige denn an Zivis oder Auszubildende, herangemacht hätte. Timo L. war zum damaligen Zeitpunkt 22 Jahre alt.
Vor Gericht sagten auch seine engsten Freunde aus, dass er nie etwas von Belästigungen erzählt habe. Und seine ehemalige Freundin nannte Timo L. eine Person, die sich, Zitat, nicht belästigen lasse. Er wisse, wie er sexuelle Annäherungen, die er nicht wünscht, zurückweisen könne.
Herr Gieser, wenn Timo L.'s Geschichte also unglaubwürdig ist, konnten Sie denn rekonstruieren, was an diesem 23. Dezember tatsächlich passiert ist? Also warum war er denn überhaupt bei Kerstin Liebig zu Hause?
Timo L. wollte mit seiner Freundin nach Paris reisen. Er hatte daher mit dem Opfer vorher ausgemacht, von ihr Reiseunterlagen für Paris auszuleihen, weil sie erst Monate vorher dort war. Und das sollte alles noch vor Weihnachten geschehen. Deswegen haben sie sich am 23.12. dazu verabredet, sich bei ihrer Arbeitsstelle zu treffen. Sie fuhren dann von Mosbach, also der Arbeitsstelle, zu ihr nach Hause und sind dann zu ihr ins Blockhaus gegangen. Da Timo L. den Drehmomentschlüssel dabei hatte, ging das Gericht davon aus, dass er schon mit dem Vorsatz dorthin fuhr, sie zu töten.
Ja, und was ist dann in dem Blockhaus passiert? Was konnten Sie rausfinden?
Wir gehen davon aus, dass Timo L. zugeschlagen hat, als sie sich gerade bückte, um die Reiseunterlagen in die Hand zu nehmen. Nach der Tat hat dann Timo L. sich am Tatort noch gereinigt, hat die Einzelteile des Drehmomentschlüssels zusammengesucht. nahm die Tasche des Opfers, um alles darin zu verstauen, auch ihr Mobiltelefon, den PKW-Schlüssel und ist mit dem Auto weggefahren. Er erzählte uns dann später, er habe alle Gegenstände so entsorgt, dass man sie nicht mehr finden konnte. Das stimmte auch, wir haben sie auch nicht mehr gefunden. Er ist dann mit dem PKW von ihr zurück zu ihr an die Arbeitsstelle gefahren, weil er dort noch sein PKW stand. Er ist dann umgestiegen, nahm die Tasche mit und fuhr zu sich nach Hause. Dort hat er dann geduscht und ging erstmal auf die Party zum Feiern. Am anderen Tag stieg er in die Straßenbahn, fuhr nach Mosbach, lief wieder zum Auto, setzte sich rein und fuhr aber dann zunächst erst zum Tatort zurück und hat dort aus dem Versteck heraus geschaut, was sich dort inzwischen ergeben hat. Er konnte dann den Streifenwagen vor Ort sehen, war also bewusst, dass die Tat inzwischen entdeckt worden ist und fuhr dann mit dem PKW zurück nach Mosbach, stellte diesen auf den Parkplatz in der Mosbacher Innenstadt ab, reinigte das Fahrzeug und fuhr mit der S-Bahn nach Hause und feierte Weihnachten.
Unglaublich. Ja, es ist ja auch ganz schön gewagt, mit dem Auto des Opfers nochmals zurück an den Tatort zu fahren, wo die Ermittler bereits Spuren sicherten. Bleibt die Frage, warum Timo L. die Tat überhaupt begangen hat?
Ja, das hat Timo L. nie beantwortet. Er hat zugegeben, dass es erschlagen hat. Aber warum er das tatsächlich gemacht hat, hat er nicht gesagt, weder bei der Polizei noch später vor Gericht. Seine Version jedoch mit der angeblichen sexuellen Belästigung, die hat auf jeden Fall nicht gestimmt, die ist nicht glaubwürdig gewesen.
Jetzt gibt es aber zumindest eine Theorie, was das Tatmotiv gewesen sein könnte, erzählt uns Luise Haller.
Was ich vermute, dass sie eventuell mitgekriegt hat, dass er irgendwas gestohlen hat. Weil es war so, dass mich die Polizei angerufen hat, ob ich bei ihnen vorbeikommen könnte. Sie haben sehr viele Sachen im Keller von ihm gefunden, die das eigentlich nicht mehr sein kann, dass er das für den Eigengebrauch dort gehortet hat. Die Polizei hat dann mehrere Tischreihen in einem Raum stehen gehabt. Da war alles voll mit Pinsel, Werkzeug, also alles Mögliche. Mir ist erstmal die Kinnlade runtergefallen, was da alles liegt und was da alles von uns war. Also was gestohlen worden ist. Es war ja Vermutung von mir im Nachhinein, dass sie vielleicht doch was bemerkt hat.
Timo L. könnte also Dinge aus dem Berufsbildungswerk geklaut haben. Kerstin Liebig hat ihn damit konfrontiert und um das zu vertuschen, hat Timo L. sie ermordet. Herr Gieser, halten Sie das für plausibel?
Ganz abwegig ist das nicht und ist für uns absolut die plausibelste Erklärung. Wir haben bei Timo L. viel gestohlenes Material von der Zivilstelle gefunden. Einerseits zum Beispiel Malerutensilien, Werkzeug, Maschinenzubehör, Lackierpistolen, solche Sachen. Dinge im Wert von über 2000 Euro. Und wir konnten auch feststellen, dass er Teile davon schon im Internet verkauft hatte. Wir gehen davon aus, dass Frau Liebig ihn bei den Diebstählen erwischt hat und ihn vielleicht zur Selbstanzeige drängten.
Für das Gericht ist laut Urteil aber dann nicht eindeutig bewiesen, dass Kerstin Liebig konkret ihn im Verdacht hatte und ihn auch deswegen zur Rede gestellt hat. Insofern bleibt das Tatmotiv am Ende das Geheimnis von Timo L.
Am 8. April 2013 verurteilt das Landgericht Mosbach Timo L. wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Als Mordmerkmal nennt das Gericht unter anderem Heimtücke, weil Timo L. sein Opfer von hinten erschlagen hat. Das haben die Gutachter eindeutig belegt. Kerstin Liebig konnte in diesem Moment in keiner Weise mit einem Angriff rechnen und hatte keine Chance, sich zu verteidigen. Herr Gieser, die Tat und auch das Urteil sind inzwischen über 10 Jahre her. Was bleibt für Sie von diesem Fall?
Selbst nach der langen Zeit bin ich immer noch schockiert von dem Ausmaß an Gewalt, die der Täter einsetzte. Auch dass er nach der Tat so kaltblütig war und unmittelbar nach der Tat feiern konnte und sein Leben unbeeindruckt weiterlebte. Dass ihn der Stand der Ermittlungen bis zu seiner Ergreifung nahezu nicht interessierte. Und dass wir das Motiv nicht genau kennen oder nie von ihm erfahren haben. Und dass er bereits in 3 Jahren wieder auf freien Fuß sein wird, sind Dinge, die mich nach wie vor bewegen.
Verständlich. Das heißt ja am Ende auch, um Geld ging es bei diesem Verbrechen tatsächlich nicht, oder?
Nein, Timo L. hatte sicher keine Ahnung, wie viel Bargeld sein Opfer bei sich zu Hause hatte.
Noch einmal herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Ermittlungsarbeit. Heiko Gieser war das erste Kriminalhauptkommissar der Kripo Heilbronn. Danke, schön, dass Sie hier waren.
Gerne.
Ja, vielen Dank auch von mir, dass Sie bei uns waren.
Außerdem geht auch ein großes Dankeschön an Luise Haller für ihre Informationen zu diesem Fall und natürlich an den Autor dieser Folge, Jonas Wengert.
Das war's mit dieser Folge. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut und bis bald. Alle Infos zur Folge findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Und wie immer am Ende mein Wunsch für euch, bleibt sicher.
Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.